Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Herzlich willkommen zu RP-Talk mit zwei dicken weißen Männern. Bei mir habe ich dicken... Stimmt, du bist immer noch in diesem energetischen... Herzlich willkommen, meine lieben Bötchen da draußen. Willkommen zum neuen Talk von Alman Arabica.
Wie geht's euch, ihr süßen Bötchen? Ich hoffe, ihr hattet eine super Woche und habt richtig Bock auf ein bisschen gute Laune hier bei Hitradio FF Alman Arabica. Wir machen direkt
einfach mal ein bisschen Energie.
Wir machen direkt weiter mit dem neuesten Track von Mark Forster.
Mark heute Forster morgen, und Max Giesinger im Feature mit Finn Kliman. The world
Finn
tomorrow
Kliman,
is the
world. Finn Kliman gehört today nicht dazu. Adel Tawil gehört noch dazu. Andreas Burani gehört noch zu der deutschen Radio-Crew dazu. Lena Meyer-Landrut, so gern ich sie mag, aber sie ist jetzt verheiratet, sie ist weg vom Markt. Also von daher kann ich auch aufhören.
Lena Meyer-Landrut ist verheiratet, no joke.
Ja, weißt du, du was? Weißt nicht mit wem? Mit Mark
mit
Forster.
Lena Meyer-Landrut ist mit Mark Forster verheiratet?
Lena Meyer-Landrut? Mark Forster hat ja sogar ein neues Schlagerbaby reingepflanzt.
Warte mal, Lena Meyer-Landrut wurde geschwängert von Mark Forster? Jetzt,
von Mark
aber
Forster?
Nicht, warte mal ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, was echt ist und was nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Medienlandschaft da draußen. Ich weiß nicht, was echt ist und was nicht.
Nein, das ist wirklich so. Das ist Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind ein Ding. Wirklich. Also jetzt wirklich, wirklich.
Und sie ist schwanger.
Und sie ist schwanger, ja.
Was? Lena Meyer-Landrut wurde von Mark befruchtet?
Ja, von heute, morgen, übermorgen, von dem Mark Forster.
Heute, morgen, übermorgen.
Richtig, von dem Mark Forster wurde sie, hat sie das Glück des Lebens empfangen.
Wird das Kind dann direkt in den DSDS-Jury reingedrückt oder was?
Also wie kann man das Kind wird direkt aus dem Kreissaal, kommt das ins deutsche RTL-Fernsehen.
So, keine Ahnung. Ich bin wirklich überrascht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass Lena Meyer-Landrut überhaupt vergeben ist. Ja, dann kann ich ja aufhören, ihr diese Nachrichten über den anonymen Twitter-Account zu schreiben.
Ich auch. Ich habe auch meine Instagram-Direktnachrichten habe ich schon eingestellt.
Ach so, ja, das ist natürlich ärgerlich. Und
I'm in the orbit on the way around. Lena Meyer-Landrut ist super. Aber ich finde, dass da ein großer Fehler gemacht worden ist, weil wenn es einen geeigneten Ehepartner für Lena Meyer-Landrut hätte geben können, dann wäre das wer gewesen? Richtig, Klaas Meyer-Heuer. Und dann Doppelname. Lena Meyer-Landrut Meyer-Heuer. Das wäre der Hammer gewesen.
Lena Meyer-Landrut Meyer-Heuer hier. Klaas Meyer-Landrut Meyer-Heuer hier, ja, von Spiegel
Klaas,
TV.
Klaas Meyer-Landrut Meyer-Heuer hier von Spiegel TV. Wo ist die Münze bis haben? Das wäre großartig gewesen. Vertane Chance.
Ich finde grundsätzlich, dass bestimmte Promis ab einer bestimmten Skala auch nicht mehr die eigenermächtige Entscheidung treffen sollten, mit wem sie zusammen sind. Ich denke, das sollte als Votum da rausgehen und es einfach im Rahmen des Entertainments sich unterwerfen.
Richtig. Ja.
Also ich glaube, für sowas, gerade für solche Situationen, so Klaas Meyer-Landrut Meyer-Heuer hier, von Spiegel TV, dafür würde ich einfach auch schon den Grimme-Preis in Erwägung ziehen.
Richtig. Dafür kriegst du eigentlich alles an. Allein für den Namen kriegst du vieles.
Bruder, wenn dein Name so lang ist, dass er einfach ein Zweizeiler ist, ist einfach großartig.
Ja, oder da kannst du ja auch, wenn das Kind dann irgendwie hätte Rapper werden wollen, dann kannst du ja auch cool abkürzen, ne?
Ja, du kannst halt, also, du hast halt super viele Buchstaben, ne? CCCBMMG heißt mein Album.
MLMH zum Beispiel wäre dann so ein cooler Rapper-Name. Ja. Und wenn dann einer fragt, für was steht denn MLMH, dann sagst du Meier Heuer. Wäre ein geiler Name. Aber naja, man muss es ja unbedingt mit Mark Forster treiben. Dein Problem, dein Pech, Lena. Wenn du für den Rest deines Lebens hoffentlich glücklich in irgendwelchen Jurys sitzen wirst von The Voice of Germany, du hättest es anders haben können, du hättest hier in Irland mit mir dein Leben verbringen können.
Ja.
Lena Meyer-Landrut übrigens mein Endlos-Crush, ne? Also wirklich von Anfang an. Ja, wirklich.
Ich hatte damals, weil als es losging mit der Skater-Szene, war Avril Lavigne natürlich der heißeste Scheiß.
Ja, Avril Lavigne ist auch, also ich war ja zu Zeiten von Avril Lavigne, war ich ja eher so Kapitän der Sportmannschaft und Ballkönig und war natürlich dann eher so auf Christina Aguilera und Britney Spears und fand alle kacke.
Du warst doch ein Sarah Connor Ultra.
Nee, tatsächlich.
Doch,
Sarah Connor ist wahrscheinlich auch immer noch, auch wenn optische Bewertungen wahrscheinlich nicht mehr klar gehen, aber die sind wahrscheinlich alle super. Das schon mal vorweg. Aber Sarah Connor ging mir musikalisch zu hart auf den Sack, um die heiß zu finden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals einen Klassenkameraden oder einen Schulkameraden, der war nicht mehr Klassenkamerad, aber den kannte ich und der hat so einen Sarah Connor Crush geschoben, Bruder. Der musste mir täglich auf die Nase drücken, wie oft er zu Sarah Connor masturbiert hat. Es war wirklich unangenehm. Es war wirklich schon so, ach, Bruder, halt doch einfach mal die Schnauze so. So, bleib doch einfach mal. Mich interessiert das nicht.
Kannst du mal gucken, ich bin schon ganz wund.
Nee, so war es nicht. Also musst du jetzt kein Pulver drauf gemacht haben. Aber es war halt so. Es war halt so ein Underground. Pass auf. Du hast doch so eine Situation gehabt, wo du den dann irgendwie nach der Schule oder so oder am Wochenende mal besucht hast, bist vorbeigekommen, hast so gesagt, ey, Bruder, was geht so bei dir? Was hast du heute gemacht? Ja, ich habe schon zweimal zu Sarah Connor gewichst. Und du denkst so, was sind das für... Warum musst du mir das mitteilen? Warum muss ich das wissen?
Ja, aber
ist das eine Information, die jetzt gerade wirklich wichtig für mein Leben ist
und für deins? Ja, aber dadurch, dass es jetzt so im Podcast Verwendung gefunden hat, ist es eine wichtige Information gewesen. Und damit möchte ich mich auch nochmal im Namen von Stay für diese Information bedanken.
Ja. Ja, es ist allgemein sehr, sehr schwierige Situation. Das ist da damals haben die Hormone noch fortgespielt. Aber das war das musste ich mir die ganze Zeit anhören, Alter. Sarah Connor. Und dann war zu der Zeit war Sarah Connor ja mit diesem komischen, schmierigen 1,50 großen auch Sängerzweck. Mark
Terenzi.
Mark Terenzi, auch ganz schwierige. Der Typ war 1,50 groß und Sarah Connor durfte nie hochhackige Schuhe anziehen. So ganz schlimm.
Mark Terenzi. Aber Mark Terenzi, den hat einen guten Deutsch gesprochen, da hat der Deutsche gut gefunden.
Ich denke, Mark Terenzi ist einer der Beweise, dass Integrationsarbeit auch funktionieren kann, wenn du im deutschen Reality-TV auftreten musst und nur dafür Deutsch lernst.
Aber Mark Terenzi war gelebter Alltagsrassismus, weil Mark Terenzi ein offensichtlicher Schönling aus den Vereinigten Staaten gewesen ist, aber wenn der dann, also ich spreche konnte schon ganz schön den guten Deutsch, dann hat die Omi vom Fernseher gesessen und gesagt, ach, guck an, der spricht Deutsch! Der Ausländer spricht ja Deutsch.
Guck mal, der Ausländer spricht Deutsch.
Ja, so war das, ist das gelebte Alltagsrassismus gewesen.
Apropos Alltagsrassismus, da können wir ja einen wunderschönen Bogen spannen. Da ist jetzt ein bisschen, ist ein weirder Bogen, aber es ist ein tatsächlicher Bogen. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Alltagsrassismus, wir werden jetzt, also ich und du anscheinend auch, wir werden einer besonderen Art von Alltagsrassismus mit Alltagsrassismus sich auseinandersetzen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass dieser sehr extreme Vorfall in der Erfurter Bahn stattgefunden hat, sondern
Alter, das ist ja, da war ich ja schockiert, ne? Also als ich das gesehen habe. Ich meine, Thüringen ist ja so ein Meme eigentlich nur, ne?
Ja, lass uns da bitte gleich drüber sprechen, weil das will ich nicht einfach so unter den Teppich gern, sondern das will ich dann danach nochmal aufrollen, weil das zu krass ist und das jetzt einfach in der Nebennote zu erwähnen. Aber was ich meine, ist die Tatsache, dass wir etwas sehr Unschuldiges machen, nämlich wir beide setzen uns hin und tun so, als wären wir jemand anders über GTA-Roleplay, ne? Also wir sind wirklich in unserer Freizeit ja oder in der Zeit, in der wir nach dem Stream oder mit dem Stream verbringen, absolut lost, was das angeht, ne? Und deswegen ist es so überraschend, dass wir da trotzdem noch mit Rassismus zu tun haben und mit einer sehr skurrilen Art und Weise. Ich versuche das mal zu beschreiben da draußen. Also, ihr müsst euch vorstellen, für die Leute, die GTA-RP kennen, alles kein Problem, für die es nicht kennen. Du spielst einen Charakter auf einem Server, der du nicht bist. Du tust einfach so, als wärst du Polizist oder tust, als wärst du Verbrecher. Und dann wird so eine Art lustige Geschichte erzählt. Alles ist sehr amüsant. Aber in diesen Szenarien wird halt auch sehr untiefe charakterische Fehlleistungen auf jeden Fall bekannt. Und das bleibt eigentlich immer bei so ein paar komischen Beleidigungen. Und bei Sex-RP. Also, wenn man eine Frau finden möchte, dann empfiehlt sich auf jeden Fall GTA Roleplay, weil die lieben das. Frauen lieben das, im RP angesprochen zu werden und gesagt zu bekommen, Schätzelein, willst du mit mir nicht IC und OOC? Ne?
So, das ist sowieso eins der schönsten
Grüße Dinge. Grüße gehen raus an Krishna in diesem Zusammenhang.
Schönste Dinge im RP, wenn du überlegst, dass da jede Frau einfach das gleiche Modell hat, also das gleiche Model hat und aber trotzdem Komplimente bekommt. Oh, du siehst aber wirklich gut aus, dein
Schätzchen, du hast da so einen Apfelpo, ey.
Du hast so einen richtigen Apfelpo in der Hose. Und dann denkst du dir, du weißt schon, dass das Pixel sind, ne? Also, ja,
oder. Ja, willst du mal den Handspiegel vorm Rechner nicht aufklappen?
Nee. Ha?
Nee. So. Und dann, nee. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist weird, das ist super weird, aber das ist gar nicht das, worum es geht. Da sollen die Leute sich ja ausleben, solange es nicht zu weit geht. Oder irgendwie belästigend ist. Deswegen, aber was ich bemerkt habe, ist, das ist ja, es ist ja ein bisschen, was ein bisschen schwierig ist, ist, wenn Leute dann rassistische Begriffe mit ihren Charakteren ausgeben und du wirst damit konfrontiert. Also du hast damit eigentlich gar nichts zu tun und du willst damit auch nichts zu tun haben, sondern du merkst einfach, dass da jemand nicht weiß, was er da benutzt und dann stehst du da und denkst dir, Bruder, der hat einfach gerade die deutsche N-Bombe gedroppt, also die B-Bombe, um genau zu sein, das B-Wort. Und du denkst dir, Bruder, was machst du? Was soll das? Wie reagierst du da angemessen drauf?
Und da ging es dir ungefähr so wie Thomas Gottschalk, der sich als Jimi Hendrix schwarz angemalt hat und auch weiß jetzt und jetzt weiß, wie die Schwarzen sich fühlen. Der weiß jetzt einfach, wie die Schwarzen sich fühlen, weil Stay spielt auch einen schwarzen Charakter und deswegen weiß er, wie es er weiß, Brüder da draußen. Schwarzen Brüder, Stay weiß jetzt, wie es euch geht. Er weiß jetzt, wie es sich anfühlt.
Oh Gott, das Fass darf man nicht aufmachen. So, was haben wir gesagt? Manfred Lynch in Blackface.
Ja,
oh
ja.
Gott. Das Fass darf man nicht aufmachen. Das darf man wirklich nicht aufmachen. Weil das ganz am Ende zu viele Tore öffnet bezüglich aller möglicher fragwürdigen Sachen. Aber ich will mich da gar nicht in die Position stellen und sagen, boah, Bruder, ich weiß, wie man sich fühlt. Ja.
Nein, das soll deswegen, weil es sich am Anfang so ein bisschen so, deswegen habe ich diesen stark übertriebenen Witz gebaut. Wir möchten natürlich mit der Verwendung von irgendwelchen diskriminierenden, rassistischen Schimpfwörtern auf gar keinen Fall sagen, dass wir wissen, wie es ist, wenn man diskriminiert wird.
Gar nicht.
Auf gar keinen Fall. Nicht. Es geht eher um den wirklich selbstverständlichen Wortgebrauch.
Ja. Und das ist mir besonders aufgefallen, weil ich damit unterschwellig konfrontiert war und dachte mir, was soll das denn jetzt? Ja, du kannst doch sowas jetzt nicht benutzen, benutzt das doch einfach nicht. Und auch eine sehr, sehr skurrile Form von Alltagsrassismus. Also irgendwie.
Ja, weiß nicht, ob es mit Alltagsrassismus
aber wenn du den Wortgebrauch hast, also wenn du das so drin hast, ist das
ja, dann bist du eher dumm. Also das ist halt wirklich eher etwas, wo man wie mit vielem rechten Sprech, wo dir einfach ein bisschen was an Bildung wahrscheinlich fehlt. Ich möchte der Person auch nicht mal vorwerfen, dass sie jetzt der starke Gegner ist und sich bewusst ist, was da, aber das sagt man einfach nicht mehr. Also na, überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Und anscheinend ist es so, dass dieser Wortgebrauch bei einigen noch verankert ist. Und ich hätte das gar nicht gedacht, weil ich das Wort schon echt Jahre nicht mehr gehört habe. Ja?
Wirklich? Ich hatte es gehört und dachte mir, Bruder.
Ja.
Das habe ich lange nicht mehr gehört.
War jetzt
das habe ich wirklich lange nicht mehr gehört.
Ziemlich viele ZuhörerInnen, ich möchte da einfach, weil wenn man B-Wort sagt, dann sagen die allermeisten ZuhörerInnen sagen jetzt wieder, was meinst du denn damit? Und dann kriegst du wieder Fragen, wo drin steht, ey, welches B-Wort meinst du denn so? Ja, man hätte das, man kann das googeln, aber ich B-I-M-B-O. Das ist das deutsche B-Wort. Das ist eine Beschreibung für...
Stark diskriminierender Begriff.
Ja, es ist eine stark diskriminierende Beleidigung für schwarze Menschen, die in Deutschland mal gang und gäbe gewesen ist. Schon immer, glaube ich, beleidigend gewesen ist. Und die man auf gar keinen Fall verwenden sollte, ne, um eine POC zu betiteln. Das sollte man nicht machen. Weder im RP noch im Alltag.
Weder so noch so.
Okay. Okay. Aber OOC all good bei dir, oder was? Mit der Geschichte?
OOC ist bei mir alles super. Okay. Ich war halt einfach nur irritiert, dass Leute das noch sagen, ehrlich gesagt. Aber lass uns mal über den wirklichen Härtefall sprechen, den absoluten Härtefall. Nämlich, du hast es gestern genauso mitbekommen, wie ich es mitbekommen habe. Nämlich gab es einen Vorfall in Erfurt.
Im schönen Thüringen.
Oh, also, und der ist wirklich schwierig. Also schwierig aus allen Betrachtungsweisen. Ich habe es mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl geschafft, dieses Video anzuschauen. Zweimal musste, also ich habe es einmal nicht ganz geschafft, dann habe ich es nochmal komplett durchgezogen. Oh, weil du weißt gar nicht, wie du das, ich weiß auch gar nicht, wie man das in einem Rutsch schafft. Also, um das mal kurz zu beschreiben, in Erfurt wurde ein Mann dabei gefilmt, ein 39-jähriger Mann, wie er einen 17-jährigen Syrer rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und angreift. Und damit meine ich zusammentritt. Und das wurde gefilmt. Es ist halt schwierig zu beschreiben. Es gibt, da möchte ich auch nochmal einen Disclaimer machen, bevor ihr dieses Video anguckt. Es ist absolut grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft. Es ist, man muss das Video sehen, wenn man sich vor Augen führen will, wie eklig das ist. Aber ich kann verstehen, wenn man das nicht möchte. Aber man muss trotzdem eingestehen, dass was da passiert, tatsächlich passiert. Ja. Also, das ist keine erfundene Situation oder sowas oder eine leichte Form von Alltagsrassismus, darum wollte ich es jetzt nicht mit reinpacken, sondern das ist richtig krank.
Richtig krank. Ja, das ist krank. Fremdenfeindlichkeit par excellence. Da ist ein besoffener 40-jähriger Nazi, der irgendwo durch Thüringen mit seinem Fahrrad brettert und geisteskrank bescheuert anfängt, auf einen 17-jährigen Syrer einzutreten, den als Dreckvieh zu bezeichnen, ihm zu sagen, dass er sich aus seinem Land verpissen soll. An dieser Stelle möchte ich betonen, ich bin zwar in Irland, aber ich habe immer noch einen deutschen Pass. Ich möchte, dass Menschen wie du aus meinem Land rausgehen. Weil ihr seid rückschrittliche Vollidioten, die dazu führen werden, dass wir niemals gesellschaftlich dahin kommen, wo wir eigentlich schon längst hätten sein können. Wegen solchen grenzdebilen, bescheuerten, rassistischen, faschistischen Alkoholiker-Idioten wie dir. Man muss glücklicherweise sagen, dass der Typ natürlich selbstredend in Thüringen keine Maske getragen hat, keinen Mund- und Nasenschutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln und deswegen sehr schnell identifiziert worden ist und jetzt mittlerweile auch festgenommen worden ist. Dass es positiv, negativ daran ist, dass du nicht wissen willst, wie häufig da eben niemand dabei ist, der eine Kamera drauf hält. Ja,
ja, dieses Video hat einiges, also das ist unglaubliche Wellen geschlagen. Es ist aber auch so, dass ich diesbezüglich nicht verstehen kann, vielleicht sollte man das nochmal ansprechen, wie Solidarität und wie Hilfe in solchen Situationen aussieht. Die Leute schreiben mich dazu, und das habe ich vermehrt gesehen, wieso hilft denn die Person, die filmt, nicht? Und da will ich einfach mal kurz, meine Wahrnehmung von solidarer Unterstützung bei solchen Sachen geben. Und die Unterstützung ist meistens nicht alleine hinrennen und sich ebenso in Gefahr begeben, weil die Leute halt auch ein Anrecht auf eigene Unversehrtheit haben. Was man machen sollte in solchen Situationen, weil das ja an der Straßenbahn stattfindet, vielleicht eine Gruppe aktivieren, die in der Umgebung da ist, die Leute aktiv ansprechen, rechts und links von dir. Hey, da ist gerade die Scheiße am Dampfen, so, wollen wir was machen, wie sieht's aus? So in der Gruppe reagieren, meistens ist die Aufmerksamkeit da schon etwas, wo die Leute dann abbrechen. Die Polizei rufen, ja, den Fahrer informieren, wenn das geht, damit der die Polizei ruft. Es gibt auch Maßnahmen, die dann darüber sprechen, die Notbremse zu ziehen, ja, also da einfach Möglichkeiten zu schaffen, sich nicht in direkte Gefahr zu begeben, sondern einfach Hilfe zu leisten, um die Eigensicherheit sicherzustellen und trotzdem was zu tun. Die Leute fangen nämlich an, die Person anzugreifen, die da filmt, aber man weiß jetzt beispielsweise gar nicht, ob die Person, die da filmt, nicht eine 60 Kilogramm schwere Frau ist. So, was soll die da machen? Soll die dem da vor die Flinte laufen, damit sie genauso gut umgeschoben wird? Man kann das schlecht einschätzen und es ist sehr, sehr einfach, danach zu sagen, hättest du mal das und hättest du mal dies.
Ja, aber da sind wir ja Weltmeister drin. Ich hab ja jahrelang Selbstverteidigungskurse gegeben für Frauen. Und da werden solche Situationen aufgearbeitet und da wird natürlich auch solidarisches Miteinander aufgearbeitet. Du berichtest dann darüber, wie kann man helfen, wie kann man sich selbst helfen, wie kann man anderen Menschen helfen. Hm. Und die direkte Konfrontation gehört nicht dazu. Direkte Konfrontation hat mit Solidarität nichts zu tun. Das ist so ein dämliches, wie soll ich sagen, der Otto normal dumme Social Media Nutzer in, der sieht sowas und denkt sich, wieso ist der da nicht aufgestanden und hat dem einfach die Fresse poliert? Ich hätte das gemacht. Warum? Zwei Gründe. Erstens, du musst ein bisschen meckern. Zweitens, du musst zeigen, dass du ja in der Situation der harte Mann gewesen wärst, der dem da die Fresse poliert hätte.
Ich hätte den ja voll die Fresse poliert.
Ja, nee, das passiert nicht. In solchen Situationen ist solidarisch sein bedeutet in allererster Linie sich selbst schützen. Weil wenn du nicht dich selbst schützt, dann kannst du auch keinem anderen helfen. So, wenn dir die Fresse poliert wirst, dann kannst du damit ist keiner Person geholfen, sondern ganz im Gegenteil, du sorgst dann in vielen Situationen dafür, dass die Situation noch aggressiver aufgeladen wird, als sie ohnehin schon ist. Du hast es richtig gesagt, man muss andere Menschen aktivieren, man muss versuchen, eine Gruppe dazu zu bewegen, dort aufzustehen und zu sagen, es geht nicht. Man muss eine Gruppe dazu bewegen, ein Handy drauf zu halten. Das ist auch wichtig. Ja, wenn ihr nicht mit solchen Idioten sprechen wollt, einfach Handy rausholen und in einer Gruppe das Ganze filmen, reicht meistens schon. Den Fahrer informieren. Notbremse ziehen wäre ja auch eine Sache gewesen, die man hätte machen können. Aber das sind alles Dinge, die einem nicht einfallen, wenn man in der Situation damit konfrontiert ist. Selbstschutz und Selbstverteidigung ist immer nur so lange gut, solange es theoretisch ist. Wenn es dann praktisch wird, funktioniert nichts mehr. Deswegen wird in einem Selbstverteidigungskurs für Frauen auch nicht gezeigt, wie man dem Mann jetzt mal so richtig wehtut. So der berühmte Tritt in die Eier und dann Arm umdrehen und auf den Boden und so. Das wird niemandem beigebracht. Du kannst die nicht auf dem Braungurt Jiu-Jitsu trainieren und dann davon ausgehen, dass die einem 110 Kilo Mann den Arm verdrehen und dann am Boden zeigen, wie man eigentlich mal so einen Armhold anbringt. So machst du nicht. So, du musst Dinge trainieren und lehren, die umsetzbar sind unter Stress. Ja? Und das ist bei solchen solidarischen Mithilfeaktionen nicht anders. In dem Fall würde ich und habe auch und würde auch jeden darum bitten, darauf zu verzichten, irgendwelche Scheißbewertungen abzugeben, weil keiner eine Ahnung hat, wie die Lage gewesen ist. Keiner weiß, ob die Person, die da gefilmt hat, alleine gewesen ist, was da für eine körperliche Konstitution vorherrschte. Und selbst wenn das irgendwie ein 80 Kilo 1,80 Mann gewesen ist, der da gefilmt hat, ist der noch lange keine Pussy oder Weichei oder Arschloch oder sonstiges oder Mittäter, weil er dort nicht geholfen hat. Überhaupt nicht. Er hat in meinen Augen das absolut Richtige gemacht, indem er das Ganze einfach dokumentiert hat. Ne? Das hat jetzt zwar dem armen Syrer da nicht geholfen in der Situation, aber langfristig sorgt es für soziale Gerechtigkeit, weil der Typ nämlich jetzt seine gerechte Strafe bekommt. Ne?
Ja. Es ist aber immer noch. Man sieht, also ich empfinde bei dem Sehen oder bei dem Anschauen dieses Videos oder bei dem Tweet oder wie man das auch immer bezeichnet gerade, also es ist ein unheimlich unangenehmes Gefühl. Es ist unheimlich unangenehm. Man wird auch ein bisschen wütend, weil ich kann mit viel umgehen, aber nicht mit Rassismus so, weißt du? Also Rassismus ist sowas, ist so die letzte Instanz für mich von Hasserfüllung, wo ich einfach nicht weiß, wie man damit angemessen umgehen soll, abgesehen von der Tatsache, den dummen Nazi zu nennen und sich dann aus und dann zu sagen, der soll sich verpissen, ja.
Ja, ja.
Es ist halt sehr, sehr schwierig, das zu sehen, ist halt krass. Nochmal der Hinweis, wenn ihr solche Videos nicht vertragt, so, dann guckt euch das nicht an. Weil das ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Also ich habe in den letzten Jahren viel, hat man viel darüber gesprochen, so und so, wie sieht's aus? Und durch die Querdenker-Szene kommen ja auch immer wieder ein paar Highlight-Nazis, Neonazis ins Rampenlicht, wo man immer wieder sagt, ach Mensch, guck mal, aber das ist wirklich wild, ja.
Und, ja, und ein trauriger Alltag wahrscheinlich für sehr, sehr viele Menschen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, dass alkoholisierte Idioten in S-Bahn-Stationen anfangen, Menschen rassistisch zu beleidigen und dann im schlimmsten Fall auch danach zu treten, das ist wahrscheinlich für viele Alltag. Ja,
ja, es ist auch sehr ironisch, dass der im großen Hotspot Thüringen, ja, oder im Corona-Hotspot Thüringen keine Maske trägt gerade. Also es ist unangenehm.
Ja.
Und vielleicht sollte man da vielleicht, also man kann Rückschlüsse ziehen. Ich bin selber auch jemand, der da Rückschlüsse zieht, weil ich weiß, dass der Schulterschluss mit rechts aus der Bewegung der Maskenverweigerer etwas sehr, 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 sehr Konstantes ist. Und solange man sich dann gegen dich aufstellt und da immer noch mitmacht, muss man sich nicht wundern. Aber in diesem Fall ist eins und eins halt einfach zwei.
Ja. Ja, und es ist leider so, dass sehr, sehr vieles von diesem Unsinn in Ostdeutschland passiert. Sehr, sehr vieles davon ist. Ich meine, hast du mitbekommen, dass der Dortmunder Nazi-Kiez geschlossen nach Ostdeutschland gezogen ist?
Ja, genau, weil sie da.
Chemnitz oder so?
Ja, weil sie dort Immobilien aufkaufen und sich dann neu positionieren, weil das so viel effektiver ist, was da passiert, aufgrund der ganzen Situation. Es ist also
günstiger und gebündelt, ne?
Also es ist sehr, sehr schade, dass das alles so eskaliert. Und man muss das als Bewohner oder als Bewohner oder Mitglied der Gemeinschaft da oder der als Ostdeutscher selber, sollte man sich nicht anlasten lassen, dass man selber Teil des Problems ist, aber man muss wissen, dass das Problem existiert und das bewusst wahrnehmen, damit man was dagegen tun kann.
Du musst Teil der Lösung werden, das ist wichtig.
Genau, du musst Teil der Lösung werden, man muss sich da so ein bisschen bewusst drüber werden und das ist leider nicht nur mit den immer wieder maßgeblich hohen Wahlsiegen der AfD in dieser Region zu begründen, sondern auch mit solchen Abwanderungen, wo dann einfach gesagt wird, Bruder, Lebensraum Ost, ja, sozusagen.
Ja, ja, ja. Übrigens, Teil der Lösung werden heißt in diesem Fall nicht Nietenschuhe anziehen, Matratzen voll pissen und anfangen, Molotow-Cocktails auf Polizistinnen zu werfen. Das ist nicht Teil der Lösung werden. Es wird ja auch immer gesagt, wenn man über Ostdeutschland spricht, wenn man sagt, okay, da sind halt super viele Nazis, Mann, also wirklich ein bisschen zu viele, wenn du mich fragst, dann sagst du, ja, es sind ja auch so viele Linksradikale. Ja, aber das ist, weißt du, wo immer es viele Nazis gibt, wird es auch genauso viele Linksextreme geben, die ihre Gewaltfantasien versuchen, auf diese Art auszuleben. Ist genauso beschissen, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber man fragt sich im Hinterkopf behaltend, dass Nazis eigentlich gesamtgesellschaftlich scheiße gefunden werden, wann Widerstand tatsächlich notwendig wird. Und wie weit Widerstand gehen darf. Ja, wenn man sich so eine Region anschaut, wenn man sieht, dass die AfD teilweise 25% Wahlerfolge erzielt, oder ja, ja. 25%ige Wahlerfolge erzielt, wie effektiv ist es, auf Social Media zu schreiben, dass Nazis scheiße sind, weißt du? Also wie muss Widerstand aussehen, damit wir an diesem Problem etwas lösen können?
Es ist wirklich schwierig, aber die Radikalisierung zu bekämpfen mit der gegenteiligen Radikalisierung wird halt nicht helfen.
Nee.
Ja, das wird nicht helfen.
Ich höre auch immer die Geschichte so, ja, aber du hast Hitler auch nicht mit einem nett gemeinten Brief aus Polen rausbekommen. Ja, stimmt, natürlich. Aber das sind ja, also, du sprichst hier von einem Angriffskrieg. Ja, du sprichst von einem Angriffskrieg, der natürlich nicht mit lieben Worten beendet werden konnte. Oder Angriffskriegen im Fall von Hitler. Und hier sprechen wir von dummen Nazis, die irgendwo in Ostdeutschland oder in der Republik rumlaufen und hier einen blöden Scheiß vertreiben. So, da müssen wir keine Armee ausstellen und Frankreich fragen, ob die mitbomben wollen. Das ist an dem Punkt sind wir nicht. Noch nicht und auch zukünftig nicht.
Ja, das ist nicht so einfach. Es ist einfach nicht so einfach. Aber Nichtsdestotrotz eine gewisse, ich will nicht sagen, dass man so eine Art, dass man so eine Art Hoffnungslosigkeit hat, aber man denkt sich schon, Bruder, wie kannst du das, wie kann man das geil finden? So, wie kann man die Art und Weise zu denken, die Art und Weise zu handeln, dieses Strohblöde so, wie kann man das geil finden?
Ja, ich weiß es nicht. Es ist eben der kleinste gemeinsame Nenner, ne? Nationalismus und Religion haben sehr, sehr viel gemein. Du kannst Teil der Bewegung werden, ohne großartige Fähigkeiten zu besitzen. Glaub an Gott, dann bist du Teil von unserer Gruppe. Sei in Deutschland geboren und du bist Teil von unserer. Es ist halt, die Leute haben nicht viel. Die Leute sind in vielen Fällen sozial ausgegrenzt und finden dann eine Volksgemeinschaft innerhalb von solchen oftmals radikalisierenden, rechten, rechtsnationalistischen Bewegungen. Und dann finden die das geil und machen mit. Ich frage mich nur, und das ist eine ehrliche Frage, wie kann man mit 39 einen 17-Jährigen treten? Also wie Oder? Ist das möglich? Das ist das, was mich so schockiert. So dieses, okay, ich bin 39 Jahre alt und protestiere mit dem dritten Weg oder gedenke Rudolf Hess und so, da kann ich mich ja noch ein bisschen mit anfreunden. So, das ist halt jemand, der erstens keine Ahnung von Geschichte hat, zweitens wahrscheinlich in seinem Leben noch keine Bildung genossen, drittens viel zu viel Alkohol trinkt und viertens eben statt um 15.30 Uhr die Bundesliga zu gucken, mit dem dritten Weg marschieren gehen. Also grenzdebil bescheuert, aber noch nachvollziehbar für mich. Was nicht mehr nachvollziehbar ist, ist, wenn du als 39-jährige Person anfängst, einen 17-Jährigen zu treten, weil er Syrer ist, und ihn anzuspucken. Das ist etwas, wo es bei mir aufhört mit dem Verständnis. Das ist ja ganz cool. So, die meisten Leute, du musst dir ja vorstellen, die Motivation damals in die SS zu gehen, war ja eine ähnliche wie mittlerweile irgendwie beim dritten Weg oder bei der NPD oder der Rechten oder so genutzt wird, ne? So du brauchst keine wirklichen Fähigkeiten, ist scheißegal, ob du eher so ein Komplettversager gewesen bist in deinem Leben bislang, aber bei uns kriegst du eine geile Uniform und darfst stramm marschieren und das ist cool. Du kannst dir vorkommen wie so ein richtig totalitärer echter Mann. Du kannst dir richtig vorstellen, wie, als ob du ein toller, großer, geiler Mann bist. Du bist die Elite, mein Lieber. So, und das ist sehr verlockend für Trottel. Für viele Trottel. Aber dazu gehört eben nicht, dass du anfängst, Syrer zu treten. Was ist das denn? Als 39-Jähriger einen 17-Jährigen. Wo, was ist das? Wie geht das? Verstehe ich nicht.
Krass. Ja, es ist einfach, ich habe den Tweet wieder vor mir und lese das so und denke mir so, Bruder, was zur Hölle? Was zur Hölle? Was machst du da, ne? Was machst du da? Naja, es ist jetzt erstmal passiert, die Person ist gewahrsam verhaftet und wird hoffentlich die entsprechende Strafe dazu kriegen, weil das die Schäden, die da nicht nur, und ich glaube nicht mal die physischen Schäden durch die Gewaltakte, durch die Angriffe stattgefunden haben, sondern eher die psychischen Schäden bei auf jemanden, der da sitzt und mit gar nichts antwortet, der das einfach hinnimmt, sind boah, unglaublich, unglaublich, keine Ahnung, ich unnachvollziehbar, ja, unglaublich,
für mich auch.
Ja, das wird ernsthafte bleibende Schäden haben. Ich übrigens, apropos bleibende Schäden. Oh, jetzt kommt wieder der Übergang. Ich habe mich die Nacht verlegt.
Ach, wirklich?
Ich hab
jetzt, kommen wir mal von nicht ernstzunehmenden Problemen wie zusammengetretenen Syrern zu den wirklichen Problemen des Alltags. Oh, und zwar Karl, unserem Leiden.
Karl, ich habe mich verlegen. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst, ja, und du versuchst dich zu bewegen und dann so, ah, ah! Und, oh, ja, fuck. Und ich habe diesen stechenden Schmerz im oberen rechten Bereich meines Rückens. Und ich habe mich verlegen, Karl. Ich habe heute Morgen die Duschdüse schon auf Massagefunktion gestellt und habe versucht, so ein bisschen was gegenzudrücken. Aber es ist einfach auch wirklich ein stechender Schmerz.
Ja, bei uns ist das meistens auch so. Also mittlerweile ist es Standard, dass entweder Isa oder ich morgens aufwachen und voller Schmerzen sind. Oh, ich schicke dir das mal. Ich schicke dir mal kurz. Das habe ich gestern gemacht, weil das Bild habe ich gestern gemacht. Weil es wird auch langsam, wieso hat uns denn keiner gesagt, dass die so groß werden?
Warte mal.
Die Viecher. Sag dir mal, hier, guck dir dieses Bild an und dann stell dir vor, wie viel Platz da noch wirklich vorhanden sein kann. Und warum
ja, das ist
und warum man mit Schmerzen aufwacht dann.
Ja, ich kann Isa förmlich die Rückenschmerzen ansehen, muss
ja,
ich sagen.
Ja.
Also ich sehe, dass Isa das gerade so erträgt, diese Kuscheleinheiten. Aber es sieht auch sehr bequem aus. Ich muss auch sagen, es sieht auch sehr bequem aus.
Ja, es ist auch romantisiert bequem, bis man dann anfangen möchte zu schlafen. Und dann stellt man fest, scheiße, da sind wirklich, und dann schlingst du dich irgendwie in den Halbschlaf und dann wachst du morgens auf und denkst dir so, ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, so eine Mischung. Also, ist so eine Mischung bei mir aus schlechter Ernährung, fehlendem Sport und ein Hund bei mir im Rücken. Das sind meine Schmerzen.
Ja, ich habe dann versucht, ein bisschen die Spannung von dem Nerv zu nehmen oder von dem Teil des Rückens so. Und ich dachte mir so, ich habe die Duschdüse, habe ich auf Massagefunktion gestellt, habe ich ja gerade gesagt, und habe da so ein bisschen reingedrückt. Aber alles andere ist mir halt aktuell nicht vergönnt. Ich hab überlegt, ein paar Leckerlis auf meinem Rücken zu verteilen, damit der Hund drüber läuft. Aber dann werde ich einfach nur vollgesabbert, wahrscheinlich auch. Und in der Hoffnung, dass, weiß ich nicht, ich werde mich vielleicht mal auf den Boden legen nachher und dann versuchen, so ein paar Übungen zu machen. Ich hatte mal eine Freundin, die war beim Ballett. Und die hat mir so ein paar Übungen gezeigt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt anfange, diese Ballettübungen zu machen zum Entknacken, so weißt du, so ein paar Dinge, die einfach so ein bisschen entspannen.
Sieht Yoga das aus, sollte helfen.
Als würde versuchen, Panda-Bär-Yoga-Übungen zu machen.
Wirklich so. Ich habe apropos deine Duschdrüse auf Massage gestellt. Karl Krey, der Meister der intellektuellen Verarbeitung von Informationen, hat auch wieder zugeschlagen auf dem freien Markt.
Freimarkt.
Und ich habe mir so eine riesige, richtig geile und auch eigentlich viel zu teure Regendusche gekauft. Ne?
Oh, geil.
Weil ich gedacht habe, pass auf, geil. Weil ich mir gedacht habe, das ist schon, also so eine Regendusche ist schon geil, ne? Ist ja auch schon ziemlich geil. Eingebaut, den Lachs, natürlich nicht selber gemacht. Wo kommen wir denn da hin? Den Lachs einbauen lassen.
Und Isa dann, hat das also eingebaut?
Nee, wir haben es tatsächlich eine Fachkraft machen lassen, ne? Wir haben es jemanden machen lassen, der normalerweise Gas, Wasser macht und hier in der Gegend wohnt und da bist du auf Nummer sicher gegangen. Und der hat schon die ganze Zeit so Witze darüber gemacht, dass wir uns so ein Teil geholt haben, ne? Und ich habe nicht verstanden, warum der so Witze gemacht hat. Und dann habe ich auch herausgefunden, warum er die Witze gemacht hat, als ich das erste Mal mich drunter gestellt habe. Das ist eher wie Niesel, ne? Also.
Das hängt halt von der Regendusche ab, ne? Wenn du so einen 50-Euro-Duschkopf genommen hast.
Nee. Das ist schon ein bisschen teurer gewesen. Aber der Wasserdruck ist nicht hoch genug hier. So, hier gibt es keinen Wasserdruck. So, du hast, da hätte ich auch vorher drauf kommen können, weil ja auch die normale Dusche jetzt nicht den krassesten Wasserdruck auf diesem Planeten hat, ne?
Mhm.
So, das ist, wenn du in Berlin diese Duschköpfe mit verstellbaren Funktionen, da gibt's ja dann auch so eine Kercherfunktion, ne? So, wo so ein Strahl rauskommt. Aber so ein Kercherstrahl, um die schönen Sachen sauber zu machen. Ja. Da, wenn du den hier anmachst, dann ist das noch erträglich. So. Ist dann eigentlich ein normaler Wasserdruck. Und dann, ja, gut. Jetzt ist es wirklich wie Niesel. Wir überlegen jetzt, ob wir uns so eine Zwischenanlage noch kaufen müssen, so, die den Wasserdruck erhöht. Da gibt es wohl so Sachen. Ich kenne mich da selber nicht mit aus, aber da gibt es wohl so Tankdinger, die dann den Wasserdruck erhöhen können. Ich weiß es nicht, die dazwischen schalten lassen musst. Das muss jetzt noch gemacht werden, um dann endlich in Irland, wo es sowieso viel regnet, auch dann unter der Dusche den Regen fühlen zu lassen.
Tatsächlich bin ich ja immer auf YouTube-Kanälen unterwegs, die alles Mögliche vorstellen von neuen Sanitärprodukten, ganz ironischerweise, ne? Und ich komme dann immer, dann landest du dann immer unweigerlich in Asien. Und in Asien gibt's einfach Duschköpfe, die sind ja so wild. Da hast du in der Anlage das Shampoo verbaut. Das bedeutet, du hast kein Shampoo mehr, sondern kommt aus dem Duschkopf, legst du einen Halter um und dann kommt so eine Schaumwand daraus. Und das ist ja übel geil. Und dann legst du den Schalter wieder um und dann ist es wieder Wasser. Und du denkst dir nur so, I want
this. Wie geht das?
Wie bekomme ich das? Aber es gibt, wenn du dann dich ein bisschen weiter mit auseinandersetzt und bei den eingängigen Herstellern bist, wo es dann um irgendwelche Duschköpfe geht, darum habe ich jetzt gefragt, wie dein Regenduschkopf rausgeht. Bruder, Duschköpfe, die mir alle gefallen haben, so richtig so große Regenduschköpfe.
300 plus
3000
Euro.
3000. Nein, nicht 300. 3600 500 Franken oder Euro.
Da ist dann aber die, dann ist dann aber die Dusche schon mit drin, oder nicht?
Das ist nur der Duschkopf.
Der Duschkopf kostet 3000. Ach, so, ja. Ach du Scheiße, nee. Also.
Ja, das ist da, nur der Duschkopf.
Also da bin, ich ja, da bin ich ja raus, ne? Da bin ich ja raus. Auch wenn man es sich leisten könnte, bin ich bei sowas bin ich raus. Da sage ich das mir, ist, nee, Alter. Nee.
Also da hast du dann so eine riesige Armatur. Das ist halt einfach, das ist halt einfach 50 mal 50 Zentimeter. Nur Regen und mit 18 unterschiedlichen Einstellungen, wo du halt konfigurieren kannst, wie die Tropfendicke ist, und in welchem Winkel das auf dich einprasseln soll. Es ist absolut abgefahren. Aber da gibt's ja ganz verrückte Sachen. Darum muss ich so ein bisschen lachen über dein Nieselregen-Duschkopf.
Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das schon teuer ist.
Nee, ja? das ist noch nicht teuer. Das ist noch nicht teuer. Armaturen, allgemein ist das, glaube ich, bei Sanitäreinrichtungen ist das wie bei Kücheneinrichtungen. So, die Leute produzieren Produkte, die kosten im Einkauf irgendwas um die 2000 Euro, sagen wir mal, und verkaufen sie dann für 7 oder 8. Weißt du? Da müssen unheimliche Gewinnmargen drin sein. Unheimliche.
Ja, ich kann mir jetzt auch nicht, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein gerechtfertigter Preis ist, aber. Ja, gut.
Ja, sicher.
Muss man, ich meine, man geht ja auch immer jeden Tag duschen, von daher kann man auch mal 4000 Euro für so einen Duschkopf ausgeben.
Ja? Ja, sicher.
Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, mir einen, ich muss ganz kurz aus eigenem Interesse, ich bin ja großer Schuhsammler und gestern wurde der teuerste Schuh aller Zeiten versteigert. Rekordpreis. 1,8 Millionen Dollar. Und ich bin auf der einen Seite froh, dass es ein Nike gewesen ist. Und auf der anderen Seite schäme ich mich ein bisschen, weil es der Nike Air Yeezy One ist, den der Rapper Kanye West auch getragen hat bei irgendeiner Grammy-Veranstaltung oder so. Kanye West, der größten wahnsinnige Idiot, ne? Und der ist deshalb so teuer, weil also dieser Yeezy, den wollte der eigentlich zuerst mit Nike machen und dann hat sich Nike entschlossen, okay, doch nicht, und dann ist er zu Adidas. Und jetzt gibt's halt die ganzen Yeezy Boosts bei Adidas. Aber der 2008er wurde jetzt für knapp 2 Millionen US-Dollar versteigert. Was für, also wirklich, wie bescheuert.
Apropos Schuhe. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen von Vans.
Mhm.
Und der Erfolg der Schuhmarke Vans. Und dann ist mir aufgefallen, dass Vans genau das gleiche gemacht hat, was Red Bull gemacht hat. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, sich in die Österreich zurückgezogen und da so einen Bunker gebaut und dann irgendwie mit Geldern so alternative Medien finanziert, die dann rechtspopulistischen und Querdenkerscheiß in die Welt setzen, sondern ich meine, dass die aus einer Schuhfirma zu einer Marketingfirma geworden sind. Das heißt, Vans ist maßgeblich keine Firma mehr, die mit Produkten überzeugt. Also das machen sie auch. Es gibt dann Produkte, das kannst du kaufen, du kannst die Schuhe auch holen und so weiter und so fort. Sondern die sind zu einer Marketingfirma geworden. Und das ist so interessant, das zu sehen, an dieser Entwicklung dieser Firma, die es seit 1980 gibt, glaube ich. Da gibt es sogar irgendwas seit 1978, was vollkommen crazy ist. Und die sind jetzt so eine Marketingfirma. Und die machen Konzerte. Ja, die Warp Tour beispielsweise wird von denen gestellt in Amerika, die jetzt natürlich nicht stattfindet, aber eine der längsten.
Wegen Corona.
Genau, wegen der Konzerttour und so weiter und so fort. Und alles Mögliche dazu. Also super, super crazy, jetzt wo du das mit den Schuhen sagst, wie sehr diese Umorientierung dieser Firma geholfen hat. Dass man kein Produkt mehr an den Mann bringt, sondern das sind eine Marketing-Idee, eine Werbemaßnahme an den Mann bringt und dadurch sich Produkte verkaufen, die dann aus unweigerlich mehr Umsatz generieren. Vollkommen verrückt.
Ja, wirklich, wirklich komplett verrückt. Komplett verrückt.
Und apropos verrückt, hast du dir diese Sache rund um die Lizenz des Rundfunks angeschaut bei Monte und bei Trimax?
Um Gottes Willen, nee. Da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Das ist mir ein bisschen zu viel rumgehaue. Da ist mir ein bisschen zu viel rumgehaue. Kann ich gleich sagen, warum. Ich muss nur 30 Sekunden an die Tür, weil mein Postmann ist da und ich habe ihn abgeschlossen gehabt. Das dauert 30 Sekunden.
Ja, ja, ich erklär gleich mal die Problematik rund um die Rundfunklizenz. Also der Postmann ist da. Karl kriegt jetzt seinen neuen Duschkopf wahrscheinlich, den er, oder die Zwischenanlage, die er bestellt hat, ja, damit der Wasserdruck höher wird. Aber für die Leute draußen, ihr habt das sicher nicht mitbekommen, es geht rund um die Rundfunklizenz. Monte hat eine Unterschrift leisten müssen, weil er selber eine Rundfunklizenz gemietet hat. Er hat die wohl nicht gekauft. Ich gehe also davon aus, dass er sich da irgendwo in irgendein Netzwerk eingetragen hat, dass das für ihn übernimmt. Oh, bist du wieder da?
Ja, ja, ja. Mein Postbote macht sich jetzt noch einen Kaffee. Und dann.
Ja, fantastisch. Also ich erkläre das gerade. Also Monte hat die Unterschrift leisten müssen oder hat eine Rundfunklizenz bekommen. Er spricht davon, dass er sie gemietet hat. Was für mich jetzt eher dafür spricht, dass er da keine eigene erworben hat, sondern die Tatsache, dass er sich in irgendeinen. Es gibt ja diese Netzwerke und diese Rundfunklizenzträger. Das Pizmeet-Netzwerk ist beispielsweise auch ein Rundfunklizenzträger. Das ist eine. Ich glaube, es macht Alliance. Die haben für alle ihre Content-Creator einen Deal bei der Landesmedienanstalten rausgeschlagen. Das bedeutet, dass die, wenn du diesem Netzwerk beitrittst, bekommst du automatisch die Lizenz. Was jetzt erstmal eine gute Sache ist. Aber
ja.
Ich weiß nicht genau, wie das bei ihm aussieht. Nichtsdestotrotz ist er da jetzt mehr oder weniger unter der Fuchtel der Rundfunklizenz. Und das gefällt ihm natürlich gar nicht. Er spricht von Auswandern, er spricht von Flucht, er spricht von von Vaterstaat unterdrückt und so weiter und so fort, ja, trotz der Steuer.
Mein Lieblingswort war Wettbewerbsverzerrung.
Wettbewerbsverzerrung, da möchte ich übrigens gleich noch mal was zu sagen. Aber das ist so die Problematik. Und er hat einen Talk mit Trimax gemacht. Und für die Leute da draußen, die das nicht wissen, 2016, 2017 war die Rundfunklizenz-Sache ganz, ganz heiß. Und deswegen bin ich übrigens ausgewandert in Suisse. Und deswegen, also nur um da mal einen kleinen Feedback zu geben. Aber sag du jetzt erstmal was dazu.
Ja, also ich habe mich nicht so intensiv mit dieser Rundfunklizenz beschäftigt, muss ich dazu sagen. Also ich kenne jetzt nicht jedes Detail. Aber die Punkte, weshalb er sich aufregt, also ich glaube, das ist Jugendschutz, ne? Dass er einen Jugendschutzbeauftragten braucht. Vielleicht sogar ganz angemessen. wobei ich da auch weiß von Therese, die ja eine Rundfunklizenz sich kaufen musste, auch 2017 oder 18 oder was. Scissor, ja. Kennst du auch. Das kannst du einfach im Internet mieten für einen Zehner im Monat oder so. So, da sind halt Personen, die Qualifikationen besitzen und die kannst du dir für einen Fünfer oder einen Zehner im Monat mieten. Und dann kannst du die da eintragen und alles ist in Ordnung. Und diese ganze Geschichte von wegen Übertragung nur ab Uhrzeiten, wird das nicht? Und das ist jetzt eine Frage, die ein bisschen rhetorisch ist, weil ich da, glaube ich, schon eine Ja-Antwort voraussetze. Ich weiß, Pizmeet, Gronkh und die ganzen haben ja auch alle eine Rundfunklizenz. Kann man das nicht umgehen, wenn man da einfach diese ab 18 Meldung vorwegschaltet?
Ja, dazu muss man Folgendes sagen. Das wird alles ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird erstmal.
Ja.
So, das ist das Erste. Ich kann natürlich den Unmut verstehen, aber um mal jetzt auf den Bezug zurückzukommen, die Regelung ist, dass du Spiele, die ab 16 sind, erst ab 22 Uhr übertragen darfst und Spiele, die ab 18 sind, erst ab 23 Uhr.
Mhm.
So. Das ist erstmal so. Das gilt aber nicht nur für Leute, die Rundfunklizenz haben, sondern
für alle.
Eigentlich gilt das für alle. Das heißt, es ist nicht so, dass du eine Rundfunklizenz hast und auf einmal musst du dich dran halten. Wichtig ist zu wissen, dass das eigentlich für alle Übertragungen schon jetzt gilt. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, wie sehr ist es dann noch relevant, wenn das eh für alle gilt? Es müssten sich ja alle daran halten. Ne? Aber genauso wie das mit allen Sachen ist, die in diesem Zusammenhang anfallen, ist das eine Anzeige-Thematik. So. Da reagiert halt keiner drauf, wenn das keiner anzeigt. Und je mehr Zuschauer du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass es angezeigt wird.
Ja, wie
darum
bei allem,
halte ich es auch für unheimlich unproduktiv, dieses Thema so breit zu treten in der Medienlandschaft. Weißt du? Also da Videos und so drüber zu machen, ist ja schön und gut, aber die Aufmerksamkeit, die darauf gerichtet wird, wird halt gerade, ist es sehr unglücklich. Denn du willst da eigentlich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich drauf haben.
Ist es nicht auch so, dass du da entgegentreten kannst, wenn du diese Alterswarnung davor schaltest?
Du kannst, und das ist jetzt die Frage, Pete's Meat, Gronkh, Rocket Beans und so weiter und so fort, haben ja alle eine Rundfunklizenz. Und ich kann dir hundertprozentige Sicherheit sagen, dass da auch mal 12 Uhr mittags Call of Duty gespielt wird, jetzt beispielsweise bei Pete's Meat oder mal Counter-Strike angemacht wird oder irgendein anderes Spiel. Ja, das ist halt einfach normal. Und da kommt niemand hin und tritt denen in die Fresse. Und niemand schränkt die ein. Nochmal, ist heißer gekocht als gegessen. So, da kommt niemand hin. Was hoffentlich gemacht wurde, ist, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, wie die das machen, ob die das einfach ignorieren, ob die da irgendwie Kontakt mit denen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Landesmedienanstalten diese Lizenz eingeben und damit ist es durch. Da kommt niemand mehr und fragt nach irgendwas. Besonders nicht, wenn es nicht nachweisbar ist. Denn ich hoffe, du folgst mir immer noch und ja, die Leute da draußen auch. Man stelle sich vor, dass ein Landesmedienanstalt-Mitarbeiter das kontrolliert. Wie kontrolliert er das am besten? Der kontrolliert das am besten über nachvollziehbare Aufzeichnungen. Was passiert, wenn der nicht eindeutig nachvollziehen kann, was zu welcher Uhrzeit irgendwie gemacht wurde, weil du keine Aufzeichnung hast? Also das ist eine Behörde. So, das ist eine Behörde. Die sind nicht da und haben einen Bot für deinen Channel programmiert, wo sie überwachen, wann welches Spiel gemacht wird oder lesen per Analytics irgendwas aus. Die werden einen Fax bekommen von Rüdiger, der sich darüber beschwert, dass das oder das nicht funktioniert und dann steht unten in der Fußleiste, GZ ist scheiße. Arbeiten die und mit solchen Problematiken müssen die sich auseinandersetzen und das ist die Herangehensweise. Das heißt, es wird sicherlich Möglichkeiten geben und Wege geben, diese ganzen Kontrollmechanismen einfach zu deaktivieren. Es wird wahrscheinlich schon reichen, zwei Dinge zu machen. Die erste ist, du aktivierst P18 auf deinem Kanal, wo du sagen kannst und das auch der Landesmedienanstalt sagst, hey, wir haben Jugendschutz jetzt so und so weit getrieben, dass wir unseren Kanal ab 18 betreiben. Die User müssen einwilligen und das wird über Twitch umgesetzt. Zusätzlich kannst du neben der Sache einfach dafür sorgen, dass deine VOD-Aufzeichnungen für Subscriber sind und oder sie komplett deaktivieren. Und damit ist es durch. So, was soll denn passieren? Du wirst ja merken, wenn du angemahnt wirst, wie die ganze Sache läuft.
Aber was ich mich dabei immer frage, ist Folgendes, und zwar, ob es wirklich so zielführend ist, wie du schon gesagt hast, das so unglaublich breit zu treten und einen so insanen Hass auf diese Behörde zu schüren. Weil, wenn ich da Behördler wäre, in so einer Landesmedienanstalt, und dann würde ich von Montana Black diese Hasstiraden hören.
Ja, ist nicht so gut.
So, dann würde ich da vielleicht mal ein Auge drauf setzen. Weil wenn du dich so darüber aufregst, dann muss ja was zu verstecken sein.
Zumal da auch so,
Mann. Je mehr du dich darüber aufregst, desto mehr gucken die und desto eher sind die auch gewillt, irgendwas zu finden. Wenn du mit denen cool umgehst, dann sind die auch cool.
Ja.
Ich glaube, ich stelle die vage These auf, dass er, wenn er einfach gesagt hätte, jo, weißt du was, jo, hier, Dankeschön, ich brauche eine Rundfunklizenz, so wie Gronkh, so wie Pete's Meat und so, diese ganzen Leute, die jetzt ja dann haben, SZA hat eine, viele StreamerInnen mussten sich eine Rundfunklizenz besorgen und die streamen seit 2017, 2018 normal weiter, ohne irgendwelche Einschränkungen, Restriktionen oder sonstigen. Die haben jetzt halt diese Lizenz, die sind eingetragen, die zahlen ein bisschen Kohle im Jahr. Das war's, Punkt.
Ja. Naja. Nee, das ist, ich verstehe das auch nicht. Und ich muss da auf dieses Video zurückkommen, weil ich habe das leider gesehen, das ist eine halbe Stunde Video, wo Trimax und Monte miteinander sprechen über die Lizenz und da wird sehr, sehr viel. Also da eigentlich ist alles Blödsinn. Also ich bin wirklich verwundert, dass da jetzt so Panik geschoben wird, obwohl das ja seit 2017 aktuell ist. Seit 2017 hat die Landesmedienanstalt mit der alten Rundfunklizenz alle Streamer ins Visier genommen. Und ich wiederhole, alle. Denn es hieß vorher, wenn 200, du potenziell 500 oder Zuschauer potenziell erreichen 500, kannst,
genau.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In dem Rundfunkstaatsvertrag stand drin, wenn du 500 Zuschauer erreichen kannst, nicht wenn du sie hast, nur wenn du sie erreichen kannst, bist du rundfunklizenzpflichtig. Und damit war jeder Kanal auf der gesamten Plattform rundfunklizenzpflichtig. Und das hat einige erwischt. Affiliate-Streamer mit 20 Zuschauern haben auf einmal Post von der Landesmedienanstalt bekommen. Therese hat Post von der Landesmedienanstalt bekommen. Ja, genau, der beispielsweise. Und das ging weiter, das waren super viele. Die Leute haben sich gegenseitig angekackt. Das war im Zuge dieser Situation des Umzugs dann bei mir. Habe ich gesagt, Alter, auf keinen Fall. Piss dich, Bruder.
verpisst euch, ihr Arschlöcher.
Ja, und da muss man ganz einfach sagen, das ist nichts Neues. Es ist nichts Neues. Das ist 4 Jahre her. 4. Und jetzt ist das Gesetz geändert worden und es ist positiv geändert worden. Das muss man auch dazu sagen. Und darum ist es auch so schwierig, dieser ganzen Argumentation zu folgen. Denn aus diesen, du kannst 500 Zuschauer erreichen, wurde, wenn du weniger als 20.000 Zuschauer hast, durchschnittlich, ist das für dich scheißegal. Ja. Und damit haben sie aus allen Streamern, die betroffen sind, 5 gemacht.
Wer ist das? Wer ist das alles? Also
Das ist Monte, das ist Trimax, das ist Elias und potenziell Papa Platte und dann noch irgendwer. Amar, glaube ich. Amar hat auch sehr viele Zuschauer.
Ja.
Also sind es 5 Kanäle, die das betrifft. Und von diesen 5 Kanälen sind 2, die dieses Video gemacht haben. Und das ist es ist wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Da wird davon gesprochen, dass, ja, erst wir und dann die anderen, obwohl die Entwicklung ja andersrum ist. Es waren erst alle und jetzt sind es nur die Größten, was man ja nachvollziehen kann irgendwo, ne? Also es ist ja, die versuchen ja eine Zahl zu finden, wo man sagt, Bruder, ihr habt Reichweiten, wo man davon sprechen kann, dass ihr einen TV-ähnliche Zielgruppe erreicht oder ein TV-ähnliches Volumen erreicht.
Ja.
Und da wird halt versucht, das zu machen. Und dann kommt das Wort Wettbewerbsverzerrung. Und dann muss ich mir halt an die Schläfe greifen. Weil Wettbewerbsverzerrung, es gibt Wettbewerbsverzerrung, aber eher in die andere Richtung. Denn das TV beschwert sich zu Recht darüber, dass die Angebote, die digital sind, sich nicht mehr der Lizenz unterliegen und sie fragen sich, warum sie das bezahlen müssen, wenn alle ihre Angebote eigentlich digital sind.
Ja.
Und dann wird es sehr, sehr interessant.
Und nicht nur das, sondern Wettbewerbsverzerrung gibt es auch in die andere Richtung, wenn du dir mal ernsthafte Gedanken darüber machst, dass ein Großteil der Just-Setting-Szene, die im Internet unterwegs ist, eigentlich nur daraus besteht, unten rechts eine Kamera eingeblendet zu haben und dann voll monetarisiert irgendwelche Fernsehprogramme durchlaufen zu lassen.
Ja? Auch das, genau. Und dann wird dieses Argument Wettbewerbsverzerrung zu einem sehr ironischen Self-Diss.
Ja.
Weil es ist Wettbewerbsverzerrung, aber in die andere Richtung. Denn diese TV-Sender bezahlen Summen über Summen für Reichweiten, die sie erreichen, auf dem klassischen Kanalweg. Und diese neuen digitalen Angebote müssen sich jetzt anpassen oder haben sich so schnell entwickelt und sind so groß geworden. Und niemand streitet ab, dass Monte nicht eine gigantische Reichweite hat und Trimax auch. Die sind einfach riesig. Und da kann man davon sprechen, dass die, auch wenn es vielleicht weniger ist, aber trotzdem eine Reichweite haben, die mit dem TV konkurriert. Ansonsten würde Stern-TV oder Spiegel-TV, Stern-TV war es, glaube ich, doch Monte nicht einladen für einen eigenen Beitrag. So, die wissen doch, wie relevant das ist. Sonst würde Knossi doch nicht eine eigene Sendung haben. Jungs, wir müssen doch anerkennen, dass diese neuen Medien hundertprozentig damit konkurrieren und auf einem ähnlichen Level unterwegs sind. Yep. Natürlich beschwert sich das klassische TV-Programm, dass sie die Lizenz bezahlen und diese anderen Sachen nicht. Und jetzt ist es so, dass 5 Kanäle oder potenziell dann halt, wenn es mehr Wachstum gibt, 6 oder mehr, sagen wir mal die Top 10 Kanäle dafür verpflichtend sind. Und alle anderen, die das niemals erreichen werden, davon komplett befreit. Ja. Und jetzt muss man das, und dann kann man für sich sagen, das ist ja eine positive Entwicklung. Das ist doch gut.
Unterm Strich ist es gut, weil, und da muss man sich auch nochmal die Frage stellen, ist denn so eine Lizenz notwendig? Also ist es sinnvoll, dass Inhalte auf Twitch reguliert werden? Und da ist meiner Meinung nach die Antwort ja. So, So, ja, ist es. So, du, es geht einfach eine unglaubliche Verantwortung mit so einer riesigen Reichweite einher. Und ich glaube, dieser Verantwortung sind sich viele Menschen nicht bewusst. Und da ist es gut, wenn es so Landesmedienanstalten gibt, die versuchen, das Ganze ein Stückchen zu regulieren. Es gibt gewisse Regeln, an die solltest du dich halten. Und das wird überprüft, indem du so eine Lizenz hast. Diese Kosten, da haben sie alle schon gesagt, das interessiert niemanden von denen. 10.000 im Jahr, die zu 100%. Nee,
10.000 für 10 Jahre.
10.000 für 10 Jahre?
10 Jahre, also die Lizenz, das ist eine einmalige Gebühr und dann hast du das 10 Jahre laut Gronkh.
Ja, okay, also dann sind das einmalig 10.000 Euro für 10 Jahre, die zu 100% abzusetzen sind. Da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dass man die 100% nicht absetzen kann, das ist so. So, du so eine Lizenz kannst du ähnlich wie Rechtskosten oder ein Steuerberater zu 100% absetzen.
Ja.
Und dann wird das finanziell niemanden von denen interessieren. Die kaufen sich Pokémon-Displays für 75.000 Euro. Da wird so eine 10.000 Euro Lizenz, wird die nicht interessieren. Das haben die in einem guten Wochenendstream wieder drin. Und dann kommen wir halt zu Jugendschutz und anderen Regularien und stellen dann relativ schnell fest, jo, das macht eigentlich Sinn. Ne? Und zwar für jeden.
Ja. Ich glaube, was mir am sauersten aufstößt, ist die Tatsache, dass da halt so viel Deutschland-Bashing betrieben wird.
Ja. Aber das ist ja Vaterstaat-Bashing ist ja normal.
Das ist unheimlich.
Entweder wird gegen Vaterstaat geschossen oder gegen Twitch oder derzeit wird übrigens von Monte, der unpolitische Montana Black, hat übrigens eine Bewertung, eine Bemerkung gemacht, die mich insane wütend gemacht hat. Und zwar, er sagt ja immer von sich selbst, nicht politisch zu sein, davon keine Ahnung zu haben, davon auch keine Ahnung haben zu wollen und auch nicht wählen zu gehen. Eine Einstellung, ja. die ich nicht teile, aber die ich zumindest nachvollziehen kann. So, ich kann mir vorstellen, dass im Leben von Montana Black 88 Politik nicht so eine große Rolle spielt. Und dass da auch kein Wissensfundus da ist, um das zu einer Rolle werden zu lassen. Und trotzdem stellt er sich vor 30.000 Leute und sagt, wer die Grünen wählt, ist so asozial, dass so wirklich so, also, aber in einem Wortlaut, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße. Ne? Wenn Monte die Grünen in diesem Satz durch die AfD ersetzt hätte, hätte ich gesagt, muss jetzt nicht sein. Ne? Und das sage ich als jemand, der sagt, bevor ihr AfD wählen geht, geht gar nicht wählen. So, weißt du? Also ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Merkwürdig, unangenehm. Ja,
ich weiß jetzt nicht, warum. Ich habe jetzt nichts mitbekommen davon tatsächlich. Glücklicherweise. Weil ich würde jetzt auch nicht, für mich war klar, wenn jemand sagt, ich gehe nicht wählen, dann brauchst du dem keine politische Einschätzung abverlangen, so, was? Bruder, du brauchst dich doch gar nicht dazu äußern. Du solltest dich auch gar nicht dazu äußern,
weil du
am politischen Diskurs nicht teilnimmst, ja? Ich würde es können.
Ich werde es abspielen. Du musst mir sagen, ob es funktioniert.
Mitbekommen, dass die Grünen die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft knüpfen wollen.
Geht's?
Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht. Doch, du hast es. Doch, es geht und du spielst das über deinen Mikroeingang
an. Ja, das funktioniert.
Okay, alles. Dann hört man das auch.
Gut. Die Grünen wollen übrigens schon seit 2013 Nationalität und Steuerpflicht verbinden, ähnlich so wie Amerika. Ne? Mhm. Also wenn du Amerikaner bist, musst du ja auch in Amerika versteuern, egal wo du bist.
Genau. Für mich sind die Grünen ein absoluter, also wenn ich die Grünen sehe und höre, reflektieren sie das, was ich an Deutschland hasse, zum Teil.
Was?
Die Grünen sind einfach nur Schmutz, Digga. Wer die wählt, hat den Bezug zur Realität verloren.
Ja.
Was bitte? Alter, ich bin ein bisschen überrascht, aber nochmal, was bitte? Das ist der Typ, der sagt, er geht nicht wählen?
Ja.
Ja gut, also es tut mir leid, ne? Bruder, was zur Hölle? Nee, da kann man Bezug zur Realität verlieren, kann man, indem man in den Stream sich hinsetzt und sagt, ich gehe nicht wählen und dann meint, in der Lage ist, eine politische Einschätzung zu machen zu irgendwelchen Dingen. So, du kannst, das eine kannst du niemals mit dem anderen verbinden. Es geht nicht. Wie auch? Du wählst nicht. So, dein politischer Diskurs bezieht sich darauf zu sagen, Politik ist mir zu anstrengend, Digga. Und das
okay. Ist cool.
Okay. Ist so, wenn das dein Ding ist, ist das dein Ding. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, die oder die Partei, und du könntest das jetzt auch über die CDU sagen und es wäre Schmutz, oder ja, du könntest das über egal welche FDP sagen, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast gesagt, du gehst nicht wählen. Es ist also nicht in irgendeinem Ermessen von dir und oder einer Kompetenz, das zu äußern. Denn du gehst nicht wählen. Hä? I don't understand. Woher kommt das denn?
Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es auch nicht, weil ich habe jetzt, ich bin jetzt, wir sind jetzt eine Woche weiter und ich bin eigentlich schon so die Big Six bin ich jetzt schon durchgegangen, parteiprogrammtechnisch.
Ja.
Und also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man da sehr wohl mitten in der Realität steht von dem, was da so formuliert und vor. Ich meine, selbst Söder lobt derzeit die Grünen. Hast du Söder gestern mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht gehört.
Söder hat der Baerbock ein Kompliment ausgesprochen und Armin Laschet kritisiert. Musst du dir vorstellen.
Ja, Söder ist aber auch ein bisschen tilt aufgrund der Tatsache, dass er zu Recht sieht, wie die CDU unheimlich am Punkten einsehen wird im September, wenn das so weitergeht, weil man mehr oder weniger sagen wird, Bruder, was hast du erwartet, Armin? Aber um diese Sache nochmal aufzugreifen, ich bin wirklich, also was zur Hölle? Come on. Ich denke auch, dass das jeder nachvollziehen kann. Wenn du dich hinsetzt und sagst, Politik ist nicht dein Ding und du das damit unterstreichst, dass du sagst, ey, ich gehe nicht wählen, das ist nicht mein Ding.
Ja.
Dann würde ich sagen, okay, das kann ich nicht verstehen, aber ich bin der Letzte, der dich irgendwo hinschickt und wir versucht, papamäßig, jetzt mach das hier, zu sagen. Nee, bin ich nicht. Weil ich glaube, kann man auch sagen, dass du Entscheidungen nicht treffen kannst, weil du dich nicht auskennst. So.
Ja.
Aber sich dann hinzustellen und irgendeine Einschätzung über irgendeine Partei zu machen, also es spielt keine Rolle, ja, das ist halt mega blöd. Also und das ist halt einfach mega blöd. So, da tust du keinem einen Gefallen und ganz besonders deiner Kredibilität nicht mit solchen Aussagen.
Du bist was soll politisch, das ist das Problem. So, es ist keine Schande, nicht politisch zu sein. Das ist überhaupt keine Schande. So
ja, sollte man, das ist ja auch so eine Regel auf Twitch, so eine ungeschriebene, so, man sollte Politik vielleicht vermeiden, außer du weißt, worauf du dich einlässt.
Ja, richtig, richtig. Und du lässt dich auf sehr viel Scheiße ein, wenn du Politik behandelst auf Twitch. Und dann, oder allgemein, wenn du Politik behandelst, lässt du dich auf Scheiße ein. Das ist nun mal so. Und Politikverdrossenheit ist ja sowas wie ein iPhone, ne? Jeder hat es. Es ist gar nicht so schlimm. Nicht politisch zu sein. Aber Monte darf nicht vergessen, dass wenn er solche Aussagen trifft, er nicht politisch ist, sondern
politischer
Aktivist wird.
Ja.
Weil du darfst nicht vergessen, wie viele Menschen sich Monte zum Vorbild nehmen. Wirklich. Einfach, also jetzt nachvollziehbar, ja oder nein, kann man lange drüber diskutieren, muss man auch nicht machen, aber faktisch ist, er ist Vorbild für viele, viele Heranwachsende. Und mit solchen Aussagen ist er politisch und zwar aktivistisch unterwegs. Und das auf eine schlimme Art, weil er noch nicht mal eine Alternative bereitstellt. So, es ist nicht, dass er sagt so, ey, pass auf, so die Grünen sind für mich nicht wählbar, weil...
Weil.
So. Und deshalb lieber das oder ich würde mir das und das anders wünschen. Das wäre ja noch in Ordnung. Das zeigt, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber zu sagen, die Grünen sind realitätsfern, weil sie etwas wieder zur Sprache bringen, dass sehr, sehr viel Schwarzgeld, dass die Schwarzgeldfahndung erleichtern würde. Und weil da geht es ja darum, dass sich sehr, sehr viele Schwarzgeldfahnder daran scheiden, dass sich Leute eine Staatsbürgerschaft kaufen. Ja, daran liegt das. Nicht, dass man sagen will, der Monte wohnt in Malta und muss dann trotzdem in Deutschland versteuern. Da liegt es gar nicht, weil auch wenn eine Person versteuert, ist ja die Firma immer noch, ist jetzt ein langes Thema, lassen wir das. Aber das gibt es schon seit 2013. So, und seit 2013 wird da schon drüber diskutiert. Und das jetzt 2021 als Anlass zu nehmen, um eine ganze Partei abzuschreiben, finde ich schwierig. Finde ich wack auch.
Hm. Ja, es ist wirklich wack. Da kann man nichts gegen sagen, so. Das ist nicht so geil. Und ich würde mir wünschen, also ich bin der Letzte, der politischen Diskurs nicht fordert oder fördert.
Mhm.
Ich glaube, wir beide reden unabhängig davon halt öfter miteinander und wir haben uns auf diesen Wahl-O-Mat, dieses Wahl-O-Mat-Ding verschwiegen eingestellt. Das wird cool.
Ja, es wird cool, nicht weil es irgendwelche, der Wahl-O-Mat ist halt sowas wie ein Last Shot für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, was er machen soll.
Genau.
Und dann ist es in Ordnung, das zu machen. Es hat jetzt keinen krassen politischen Wert, aber ich glaube, es wird einfach lustig. Ich glaube, es wird einfach ein lustiger Stream, deswegen habe ich Bock drauf. Ich werde ja sowieso unabhängig von diesen Wahl-O-Maten, werde ich im Juni, Juli, also dann, wenn es ein bisschen heiß wird, werde ich die Parteiprogramme durchgehen. Ich bin ja derzeit dabei, die ein bisschen aufzuarbeiten. Mit PowerPoint-Präsentationen und dann werde ich die einfach durchgehen. Ich werde einfach die ganzen großen Parteien durchgehen und dann meine Meinung dazu abgeben, dass da, wenn man möchte, sich ein Fundus an Wissen aneignen kann, der dann zu einer versierten Wahl führt.
Ja. Also ich bin jetzt, also ich freue mich einfach, du hast gerade gesagt, es ist dieses Einfache und ich glaube, das Einfache ist genau das Richtige. Für die Leute, um die Leute ein bisschen abzuheben, weil ich habe beim Parteiprogramm der Grünen beispielsweise gemerkt, der 136 Seiten, dass das sehr schwierig ist, den Leuten zu erklären, dass man das, wenn man das im Detail wissen will, das halt einfach durchlesen muss. Und ich bin jetzt selber auch nicht jemand, der gesagt, ja klar, 136 Seiten, boah, klar, ist nicht so mein Ding, sondern ich lasse das gerne über dieses schöne System dieser, was würdest du machen zu solchen Fragen? Also wie stehst du zu den und den? Wie denkst du dazu und dazu? Und das ist etwas, wo ich mich sehe und wo auch die Antworten, und das ist ja das Praktische an diesem Wahl-O-Mat-Prozess, wo die Antworten der Partei oder der dazugehörigen Partei eingeblendet werden, damit man versteht, aha, die sind vielleicht nicht konform mit mir, aber die sehen das so und so. Und deswegen läuft das kontra meiner Position oder läuft das parallel dazu oder in eine ähnliche Richtung? Und das ist ja etwas, was ich sehr schön finde. So habe ich das ja auch bei Baden-Württemberg gemacht wo man gesehen hat, aha, die sagen also nicht das, was ich sage, sondern die sagen das anders. Und damit kann ich dann mehr anfangen, weil dann hast du so einen kleinen Einblick.
Ja, das wird
vielen auf jeden Fall helfen, ne? Das wird vielen auf jeden Fall helfen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Selbst wenn du den Wahl-O-Maten machst, triffst du eine versiertere Wahl, als wenn du einfach so da reingehst und weil deine Eltern sagen, dass CDU 1982 mal cool gewesen ist, auch dein Kreuz bei der CDU machst. Ne? Oder ja, ich bin Sozialdemokrat, deswegen will ich die SPD. Wenn du ein Sozialdemokrat bist, willst du derzeit nicht die SPD. Punkt. Wir werden hin zur Bundestagswahl noch sehr viel politisch schönen Shit miteinander machen, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, kriegen wir hin. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf und das Superwahljahr wird von uns begleitet und ich denke mal, da haben wir auch, also wir haben ähnliche Positionen, vielleicht nicht dieselben, aber ähnliche Positionen, das wird also für uns ein bisschen, dass wir uns da einig sind, ist vielleicht auch gar nicht so gut, weil man natürlich auch immer damit rechnen muss, dass bei solchen Sachen die Twitch-Kultur, also die Chat-Kultur sehr, sehr wild ist. Also,
ja, aber du musst es dann mit dem Chat aufnehmen, ne? Und nicht miteinander. Ich glaube, dass man sich gar nicht uneinig sein kann, wenn man nicht AfD wählt. So, ich glaube, dieses Jahr ist so die Entscheidung, die man trifft, wenn man wirklich miteinander fetzen möchte politisch, dann musst du AfD wählen oder eben irgendwas anderes. So. Beim Rest ist man sich eigentlich weitgehend einig. Ne? Weil, und das ist auch witzig, ne? Steuererhöhung, dies, jenes, so alles, was man so den Grünen an Sack knallt, steht in jedem Parteiprogramm drin. In jedem. Wir brauchen einfach mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen eine andere Besteuerung. Die einzigen, die dahingehend versuchen, so ein bisschen den Markt zu entlasten, ist natürlich die FDP. Die sagt so, wozu brauchen wir eigentlich sowas wie eine gesetzliche Krankenversicherung? Da müssen wir uns auch mal Gedanken drüber machen, ob das nicht auch alles privatisiert werden sollte.
Ja.
Und dann, ja, dann landet man eben in Christian Lindners. Ich habe hier noch ein Christian Lindner-Bild für dich. Damit möchte ich den Podcast beenden. Das kannst du auch in die Beschreibung reinmachen.
Wir werden Christian Lindner in unserer Beschreibung verewigen.
Ja, wir werden den da verewigen. Hier ist mein Christian Lindner-Meme des Tages.
So, was steht denn da? Wenn die Politik nicht 1,5 Meter Sicherheitsabstand zum Markt einhält. Christian Lindner mit einem blutigen Baseballschläger. Fantastisch.
Fantastisches
Team. Ich würde sagen, das ist auch eine, es ist ein, entweder Profilbild oder eine Beschreibung. Ich habe schon runtergeladen.
Ja, wahrscheinlich beides.
Wahrscheinlich beides. Aber damit ist der Podcast rum. Alman Arabica für diese Woche durch. Sehr, sehr facettenreich. Und wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, dann macht einfach gar nichts, weil wir machen das einfach for free.
Genau, also genau.
Es gibt nichts, das ihr erledigen müsst oder so. Hört einfach den Podcast. Sagt eurer Mutter Bescheid, dass ihr mal wieder einen geilen Podcast hören könnt. Oder euren Kumpels. Das ist der Podcast, der absolut nichts erwartet und auch nichts an eigenen Ansprüchen hat, sondern wir quatschen einfach miteinander.
Ja, wir haben auch keine Ansprüche an uns selbst.
Nee, gar nicht. Nee, ich versuche nur, meinen Schmerz aus der Schulter rauszumassieren mit so einem Duschkopf. Aber das kriege ich schon hin die nächsten Tage. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, was ist das tägliche Christian Lindner-Meme? Und ich bin auf jeden Fall raus. Karl, deine Bühne, Karl.
Jo, ist meine Bühne.
Meine sehr verehrten Kameraden.
Nee, mach ich nicht. Schöne Woche euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
Ciao.